Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Unser Olympianachtwächter Andreas Thies bringt euch gleich wieder auf den Tokyota Stand jetzt.
Goldmedaillengewinnerin Ricarda Funk spricht über ihren Sieglauf im Kanuslalom.
Ein Kommentar zu Simone Biles und dem unmenschlichen Druck auf SpitzensportlerInnen.
Die Serie A steht vor einer Revolution.
Das sind unsere Themen, die am Mittwoch, dem 28. Juli, Stand jetzt um 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich wieder die Geburtstagskinder, die Ereignisse des heutigen Tags in der Sportgeschichte und selbstverständlich auch Top und Flop.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir natürlich wieder mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, eine ganze Menge zusammengetragen und vorbereitet. Und wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr den Morgen mit uns verbringt. Und ohne große Umschweife geben wir gleich ab an Andreas Thies, unseren Olympia-Nachtwächter. Der hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen, versorgt euch jetzt mit allem Wichtigen zu Olympia.
Guten Morgen von eurem Olympianachtwächter. Und endlich kann ich auch mal hier in der Stand-Jetzt-Nachtwache eine Medaille für Deutschland verkünden. Die gab es im Schwimmen. Ich habe auch noch Nachrichten vom Basketball und vom Tennis für euch. Aber wir fangen natürlich an mit der deutschen Medaille. Über 1500 Meter Freistil der Frauen ging Sarah Köhler im längsten Frauenrennen, das in diesem Jahr die Premiere feiert, die Olympische, auf die Strecke. Die Vize-Weltmeisterin hat bei dieser Olympiapremiere die Bronzemedaille gewonnen und damit die erste deutsche Beckenmedaille seit 2008 geholt. Die 27-Jährige aus Hanau schlug in Tokio nach 15 Minuten 42 und 91 Hundertstel an und verbesserte sogar ihren deutschen Rekord um knapp 6 Sekunden. In einem couragierten Rennen schwamm sie konsequent ihren Rhythmus und holte am Ende Bronze. Katie Ledecky konnte ihr erstes Einzelgold holen und Erica Sullivan holte nach einem grandiosen Schlussspurt auf den letzten 300 Metern Silber. Also die erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer seit 2008 in Peking. Wir haben allerdings noch ein paar weitere Rennen gehabt. Über die 200 Meter Freistil der Frauen gab es das zweite Duell zwischen Katie Ledecky und Ariane Titmus. Und zum zweiten Mal ging der Sieg an die Australierin, die in einem unfassbaren Schlussspurt auf der letzten Bahn noch Siobhan Hoy aus Hongkong einholte. Ledecky kam nicht aufs Treppchen, musste sich mit Platz 5 begnügen, aber sie hat dann ja den Olympiasieg über 1500 Meter geholt. Bronze ging an die Kanadierin Penny Oleksiak. Über die 200 Meter Schmetterling der Männer, da riss Krzysztof Milak aus Ungarn so ein richtig gutes Programm ab und siegte ganz, ganz souverän. Mit über 2 Sekunden Vorsprung verwies er seine Konkurrenz in die Schranken. Tomolo Honda kam dort auf Platz 2. Die 200 Meter Lagen der Frauen gewann die Japanerin Yui Ohashi in einem sehr, sehr spannenden Rennen vor Alex Walsh und Kate Douglas. Und dann haben wir noch die 4x200 Meter Freistil der Männer. Da haben Lukas Mertens, Paul Zellmann, Henning Mühlleitner und Jakob Heidmann den Endlauf erreicht und dort wurden sie dann Siebter. Großbritannien holte sich Gold, nur 300stel über der alten Weltrekordzeit. Überraschend kamen die USA nicht aufs Treppchen. Kommen wir zum Basketball. Die deutsche Nationalmannschaft hatte heute gegen Nigeria ein Spiel zu bestreiten und sie war unter Zugzwang. Hatte man im ersten Spiel noch einen Vorsprung gegen Italien hergegeben, da brauchten die DBB-Männer um Bundestrainer Henrik Rödel gegen Nigeria unbedingt einen Sieg. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein komplett enges Spiel. Es ging hin und her und keine Mannschaft konnte sich so richtig absetzen. Mit 50-50 ging es dann in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit erwischten die Nigerianer erstmal den besseren Start. Die werden vom NBA-Coach Mike Brown betreut, der früher bei den Cleveland Cavaliers war, unter anderem dann auch bei den Golden State Warriors. Und ein Zwischenspurt, angeführt von einem zackigen Moritz Wagner und einem wirklich stark aufspielenden Johannes Vogtmann, brachte die DBB-Männer kurz vor Ende des dritten Viertels wieder ran. Und Nils Giffey sorgte mit der Schlusssirene des dritten Viertels für den Ausgleich mit einem Buzzerbeater. Im vierten Viertel allerdings, da spielten sich die deutschen Männer fast in den Rausch. Alles funktionierte. Nils Giffey, Danilo Bartel, die hatten fantastische Aktionen. Und am Ende stand ein Sieg für das deutsche Team, das sich damit alle Chancen auf das Weiterkommen erhält. Im letzten Gruppenspiel geht es nämlich gegen Australien. Und dann könnte, anders als 2008 in Peking, wirklich das Weiterkommen bedeuten. Zum Tennis. Dominik Köpfer musste als erster der DTB-Profis heute auf dem Platz. In sengender Hitze und in wirklich extrem luftfeuchten Bedingungen traf er auf Pablo Carreño Busta aus Spanien. Der erste Satz ging hin und her. Köpfer konnte gut mithalten und auch ein frühes Break wieder wettmachen. Im Tiebreak war er dann allerdings Opfer von zwei falschen Linienrichterentscheidungen. Beide Ballwechsel hätten seine Punkte sein können, mussten aber wiederholt werden. Und dann holte sich Carreño Busta die Punkte. Er gewann den ersten Satz mit 7-6. Den zweiten Satz sicherte sich der Spanier dann nach zwei Breaks mit 6-3. Köpfer wird aber hoch erhobenen Hauptes Tokio verlassen können. Seine ersten Olympischen Spiele waren auf jeden Fall ein Erfolg. Elina Svitolina hat als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Sie besiegte Camila Giorgi in zwei Sätzen mit 6-4 und 6-4 und steht jetzt automatisch schon im Kampf um die Medaillen, weil Bronze wird ja ausgespielt werden. Also sie hat die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg würde sie auf jeden Fall eine Medaille holen. Und im Herrendoppel sind Marcus Daniel und Michael Venus aus Neuseeland im Halbfinale. Sie haben heute nämlich die an drei gesetzten Robert Farah und Juan Sebastian Cabal besiegt im Match-Tiebreak. Das war's von der Nachtwache heute. Heute Nachmittag gibt es natürlich wieder Flair der Ringe, wo wir alles aufarbeiten, was es heute gegeben hat in Tokio mit den ganzen News. Auch das Spiel der deutschen Hockeydamen gegen Irland werden wir dann aufarbeiten. Wir werden zum Judo schauen, wir werden natürlich zum Fechten schauen, wo die Säbelfechter vielleicht um eine Medaille kämpfen können. Also eine ganze Menge heute noch. Flair der Ringe, 16.16 Uhr auf meinsportpodcast.de. Dort bekommt ihr die komplette Zusammenfassung mit Malte Asmus und mir. Und zu Malte Asmus und zu Andreas Wurm gebe ich jetzt zurück.
Stand jetzt aktuell.
Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat gestern in Tokio den Bann gebrochen. Die erste Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen 2021 gewonnen. Im Kajak Einer setzte sich die 29-Jährige bei ihrer Olympia-Premiere gegen die Konkurrenz durch. Und im Interview hat sie dann auch über ihre Gefühle gesprochen.
Es ist einfach unfassbar, unbeschreiblich. Ich bin irgendwie gerade in einer anderen Welt und ja, kann es eigentlich kaum glauben. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Das hätte ich mir ja eigentlich nicht vorstellen können.
Wie hat Ricarda Funk den Wettkampf denn wahrgenommen?
Die Strecke war sehr, sehr schwer. Ich hatte einen kleinen Fahrfehler, aber ich wusste dadurch, dass die Strecke so schwer ist, heißt es jetzt einfach nur noch weiter Vollgas, mich davon nicht mehr aus dem Konzept bringen lassen und habe dann noch weiter gespannt, die anderen Fahrerinnen beobachtet, zugeschaut, mitgefiebert, denn ich war eigentlich schon über alle Berge. Ich hatte schon eine Medaille, als ich ins Ziel gekommen bin. Das war für mich schon unfassbar geil, dass es jetzt Gold sein sollte. Das ist ja mega.
Und hatte sie nach dem Superlauf dran geglaubt, dass am Ende auch Gold rausspringen könnte?
Ja, ich wusste nur, es ist eine Medaille. Ob das jetzt zum Gewinnen reicht, dessen war ich mir ein bisschen unsicher. Ich wusste, Jessica Fox steht oben noch am Start, die Australierin. Die hat schon in dieser Saison gezeigt, was für eine Weltklasse-Athletin sie ist. Und auch im Vorlauf, im Halbfinale hat sie vorgelegt. Auch ihre Zeit konnte ich nicht schlagen. Dementsprechend, ja, wusste ich, dass sie auf jeden Fall einen raushauen kann. Ist am Ende für mich gut ausgegangen.
Ricarda Funk hat also die zweite Medaille für die Kanuten im Slalom nach der bronzenen von Sideris Tasiadis gestern geholt und vielleicht auch nicht die letzte, denn mit Hannes Aigner im Kajak und Kanadier-Weltmeisterin Andrea Herzog gibt es ja noch zwei weitere heiße Medaillenkandidaten. Wie verfolgt Ricarda diese Wettkämpfe?
Ja, erstmal werde ich mega mitfiebern. Ich weiß, Andrea Herzog und Hannes Aigner, die haben es beide drauf. Die können auch beide ganz, ganz vorne mitfahren. Ein bisschen schade ist, dass ich jetzt dann bald auch schon abreisen muss, aber egal wo ich bin, ob ich noch auf dem Weg bin oder auch schon zu Hause angekommen bin, ich werde mitfiebern und die zwei da runterschreien.
Ricarda Funk, die erste Goldmedaillengewinnerin aus Deutschland bei den Spielen in Tokio. Herzlichen Glückwunsch nochmal, auch von unserer Stelle.
Kommentar.
Naomi Osaka und Simone Biles. Zwei Sportlerinnen, zwei verschiedene Sportarten und zwei, die in ihrem Sportlerinnenleben eigentlich schon mehr erreicht haben, als die meisten je erreichen werden. Aber trotzdem beide geplagt von ähnlichen Ängsten, Versagensängsten, der Furcht vor den riesigen Ansprüchen, den Ansprüchen der Öffentlichkeit. Olympia sollte, so die allgemeine Erwartung, für beide ein weiterer Meilenstein werden in ihren Karrieren. Osaka, die Flamme der Spiele entzündet hatte, sollte zum Gesicht der Spiele werden, Gold für Japan gewinnen und Simone Biles ihrer unglaublichen Erfolgsbilanz jetzt noch 6 Goldmedaillen obendrauf setzen. Enormer Druck, der ihnen damit auf den Weg gegeben wurde. Osaka hatte sich dem Druck erst kürzlich entzogen, die Notbremse gezogen, eine Auszeit genommen. Jetzt in Tokio konnte sie sich dem Druck sportlich entziehen. Sie schied aus, auf dem Tennisplatz, gegen eine stark aufspielende Gegnerin. Aber vielleicht hatte auch der Druck den eigenen Körper gelähmt. Und auch Biles zog die Bremse, nahm sich selbst aus dem Rennen. Sie hatte erkannt, so könne es nicht weitergehen. Ich muss tun, was richtig für mich ist, mich auf meine eigene mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden. Das hat sie gesagt und bekannt, wenn ich turne, habe ich weniger Selbstvertrauen, weniger Spaß und bin nervöser. Es ist Mist, wenn man mit seinem eigenen Kopf kämpft. Ob sie nun in Tokio nochmal an den Start gehen wird, ist nach diesen offenen Worten wohl fraglicher, als sich viele das gedacht haben. Aber für Medien, Fans und alle anderen sollte das auch völlig egal sein. Sie muss niemandem etwas beweisen. Das hat sie schon längst. Sie ist der GOAT. Sie ist the greatest of all time. Hat Millionen auf dem Konto. Aber all das nützt nichts, wenn sie innerlich mit Dämonen kämpft. Sie hat das freimütig offenbart und das ist gut und richtig und auch sehr positiv. Auch das macht sie schließlich zum Vorbild, denn genau wie Naomi Osaka hat man bei ihr das Gefühl, beide wissen, was sie gegen den Druck von außen machen können. Biles hat's gesagt, sie muss tun, was gut für sie ist, sich selbst schützen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist die Initiative Profisport Deutschland. Dazu gehören die DFL, die BBL, die HBL und die DEL, also die großen Sportligen. Denn diese Verbände, die wollen mit ihren Clubs zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, um die Impfbereitschaft in Deutschland zu steigern. Das ist ja auch bitter nötig. Daher unterstützen sie mit einer eigenen Aktion das Impfprogramm von Städten und Gemeinden während der Corona-Pandemie. Und sie wollen zahlreiche Aktionen durchführen, Impfangebote im Umfeld ihrer Sportveranstaltung anbieten. Einfach um die Pandemie wirksamer noch zu bekämpfen. Ich finde das top.
Flop des Tages ist, wenn man extrem titelhungrig ist, wie Sergio Ramos zum Beispiel, aber dann bei der ersten Titelchance mit dem neuen Verein nur zugucken kann. So passiert es jetzt Ramos gerade bei Paris Saint-Germain. Eine Wadenverletzung wird seinen Einsatz im französischen Supercup gegen Meister OSC Lille am Sonntag verhindern.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren wieder, Happy Birthday sagen wir zum 66. Geburtstag, Vasile Andrei. Andrei ist ein ehemaliger rumänischer Ringer, 1984 der Gewinner im griechisch-römischen Stil im Schwergewicht die Goldmedaille bei Olympia und er profitierte damals davon, dass Rumänien den Boykott der anderen Ostblockländer nicht mitgemacht hatte. Er durfte dann im Ring mitmachen und hatte eben das Glück, dass die ganz starke Konkurrenz aus den angrenzenden Ländern eben nicht angereist war. Also für ihn war es damals eine Win-Win-Situation.
Herzlichen Glückwunsch zum 34. Geburtstag. Schicken wir zu Pedro. Der Spanier kickt bei der Roma, hat seine erfolgreichste Zeit aber beim FC Barcelona und das war zwischen 2009 und 2015. Da war er dreimal Champions League-Sieger, fünfmal hat er die spanische Meisterschaft gewonnen und nach seinem Wechsel zum FC Chelsea gewann er 2017 dann auch die Premier League.
Ja, wir gratulieren dazu nochmal nachträglich, aber vor allem natürlich zum Geburtstag und wir gratulieren auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch den nicht so sportlichen. Ihr sollt alle schön feiern, einen wunderbaren Tag haben.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 28. Juli 1962 fasste der DFB-Bundestag in Dortmund einen historischen Beschluss. Die Gründung nämlich der Bundesliga. Die erste offizielle Saison wurde dann im August 1963 gestartet. Zuvor war der deutsche Fußballmeister in einer K.O.-Runde mit Endspiel ermittelt worden.
Und am 28. Juli 1991, da schlug Miguel Indurains große Stunde, der spanische Radsportler. Der gewann damals erstmals die Tour de France und begründete dann seine eigene Ära damit. Als erster und stand jetzt einziger Fahrer gewann er die Tour, nämlich dann fünfmal in Folge. Das waren nicht mal so Ikonen wie Jacques Anquetil, Eddy Merckx oder Bernard Hinault gelungen.
Am 28. Juli 2001 schrieb Ian Thorpe bei der Schwimmweltmeisterschaft in Fukuoka in Japan Sportgeschichte. Der Australier holte an diesem Tag mit der 4x100 Meter Lagenstaffel sein sechstes Gold bei diesen Titelkämpfen und wird damit zum ersten Schwimmer überhaupt, der 6 Goldmedaillen bei einer Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Wahnsinn.
Stand jetzt aktuell.
Kommen wir mal von Olympia etwas weg, kommen wir zum Fußball. Italiens Fußballverband plant eine Revolution. Die FIGC, die denkt über eine Verkleinerung der Serie A von 20 auf nur noch 18 Clubs nach. Und auch die Serie B und C sollen entsprechend angepasst werden. Aber was steckt hinter dieser Idee, hinter diesen Plänen? Wir haben mal nachgefragt bei Serie A-Experte David Casula. David, was versprechen sich die Verbandsoberen davon?
Die Verkleinerung der Serie A von 20 auf 18 Mannschaften ist ein Dauerthema im italienischen Fußball. Der italienische Verbandspräsident Gabriele Gravina treibt diese Diskussion diesmal voran. Der Verband möchte hauptsächlich die Wettbewerbsfähigkeit der Liga erhalten, wie beispielsweise auch es in der Bundesliga üblich ist. Wir haben ja auch 18 Mannschaften in Deutschland und dementsprechend halt auch weniger Spiele und damit die italienischen Mannschaften auch im europäischen Geschäft auf Augenhöhe bleiben. Fordern sie eben, dass man auch die Liga ein bisschen reduziert, weniger Spiele hat, weniger Mannschaften hat und somit im internationalen Geschäft wettbewerbsfähig bleibt. Denn das würde halt die Entlastung in einem ohnehin vollen Kalender bedeuten. Und erinnern wir uns, ab 2024 haben wir die neue Champions League-Reform mit noch mehr Mannschaften und noch mehr Spielen. Und da wäre dieser ligabetriebliche Ausgleich jedenfalls für die großen Mannschaften natürlich äußerst willkommen. Und dementsprechend sollte es durchgesetzt werden, müssen natürlich auch die anderen Ligen in Italien, die Serie B oder C, angepasst werden und eine komplette Neudefinition der Auf- und Abstiegsregeln vorgenommen werden. Und das könnte zur Folge haben, dass es schwieriger ist, aufzusteigen und somit für kleinere Mannschaften schwieriger ist, dann in den großen Ligen auch Profit zu machen.
Jetzt stößt der Plan aber bei einigen Clubs schon auf Widerstand. Reduzierung, das könnte ja auch bedeuten, so deren Argumentation, geringere Anzahl an Spielen auf jeden Fall und damit eventuell auch weniger TV-Gelder. Könnte der Plan dieser Verkleinerung an den Vereinen jetzt scheitern?
Ja, es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, denn wie bereits erwähnt, die Idee ist nicht neu. Vor einigen Jahren wurde das bereits heiß diskutiert in Italien. Der Verband wollte es, am Ende haben sich ein paar Vereine eben quergestellt. Die Serie A besteht bereits seit, von 1987 einige Zeit nur aus 18 Mannschaften. Bis 2004 hatte man das so geregelt. Und seitdem hat man eben die 20 Mannschaften in Italien. Und jetzt möchte man eben wieder darauf zurückkehren. Und es wird auf jeden Fall interessant sein, wie das laufen wird. Denn zwar ist es eine geringe Anzahl von Spielen dann. Es wären dann natürlich auch nur noch 34 statt 38 Spieltagen. Doch das Geld würde erstmal gleich bleiben. Das würde halt dann nur auf weniger Vereine aufgeteilt werden, dann eben nur noch auf 18. Denn die TV-Sender haben dann nichts zu melden, weil sich der Verband und die Liga sich Änderungen des laufenden Formats vorbehalten haben. Bedeutet im Umkehrschluss, selbes Geld für weniger Mannschaften, mehr Geld also für jeden Club. Und die geringere Anzahl von Spielen, wie die bereits angesprochene Champions League-Reform 2024, würde den großen Clubs eben sehr entgegenkommen. Die befürworten sowas wahrscheinlich eher als dann die kleinen. Und um die zu überzeugen, hat der Verband eine Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen angelegt. Und nun soll es die ersten Gespräche auch mit den Clubs gegeben haben. Es gab bereits ein Treffen in Rom mit allen Beteiligten des Fußballs bis hin sogar zu den Amateuren. Jeder sollte sich einbringen. Der Verband setzt darauf, dass eine kollektive gemeinschaftliche Entscheidung am Ende wird, die zum Wohle des italienischen Fußballs getroffen werden soll. Die kleinen Vereine hingegen sorgen sich eher um eine noch größere Schere zwischen Arm und Reich, die natürlich so entstehen könnte.
Was hältst du denn von der Idee, mit der Tradition zu brechen, die Ligen zu reduzieren? Kann das die gewünschten Erfolge bringen aus deiner Sicht?
Der Fußball verändert sich eben und mit Blick auf den immer intensiver werdenden Spielplan mit noch mehr Spielen und noch mehr Wettbewerben, denke ich, dass es schon vernünftig wäre, diesen Spielplan etwas zu entzerren, auch wenn es bedeutet, dass das traditionelle, aber auch erst seit 2004 bestehende Ligasystem verändert werden müsste. Auch würde es etwas mehr Geld in die Kassen der Erstligaklubs spülen. Auch kleinere Vereine hätten dann eine etwas größere finanzielle Strahlkraft, könnten andere Transfers tätigen, was am Ende der ganzen Liga zugutekommen kann. Wir haben es jetzt gesehen, Juventus Siegesserie in der Serie A mit den Meisterschaften wurde gebrochen, weil auch andere Teams, insbesondere jetzt Titelverteidiger Inter Mailand, Geld in die Hand genommen haben. Und ich denke, wenn die kleinen Clubs auch ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung bekommen würden, dann könnte die gesamte Liga davon profitieren und es zu einem spannenderen Wettbewerb und zu einer spannenderen Liga machen. Und aus meiner Sicht macht es auch wenig Sinn, vier Spiele in der Saison mehr zu haben als beispielsweise die Konkurrenz aus Deutschland in der Bundesliga. Wir haben hier unsere 34 Spieltage, das kommt gut hin. Warum immer in Italien vier Spieltage, vier Wochen mehr gemacht werden muss und gleichzeitig haben aber alle trotzdem denselben europäischen Wettbewerbskalender, kann ich nicht nachvollziehen. Es macht wenig Sinn und von daher kann ich es verstehen, dass man sich diese vier Spiele sparen möchte. Und letztendlich bleibt aber trotzdem zu sagen, ob diese Idee von 18 Mannschaften diesmal umgesetzt werden kann, wage ich am Ende doch zu bezweifeln. Dafür gibt es einfach zu viele Widerstände der Clubs in Italien. Aber wir werden sehen, was passieren wird. Ich würde nichts dann am Ende ausschließen, halte es allerdings am Ende doch für unrealistisch, dass es jetzt bald schon soweit sein könnte.
David Casula zu den Plänen der italienischen Fußballverbandsoberen, die Serie A von 20 auf 18 Vereine zu verkleinern. Dank dir.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Fünfter Entscheidungstag bei Olympia und da geht's für die deutschen Mannschaften teilweise schon um alles. Für die Fußballer zum Beispiel, da zählt im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste nur ein Sieg, damit sie noch das Viertelfinale erreichen können und das ausverhindern.
Und das mit nur einer Handvoll Spieler, wie wir ja jetzt mittlerweile alle wissen, wo sogar der Torwart, der dritte Torwart sich warm macht, um vielleicht im Feld eingesetzt zu werden. Himmel, sind das Umstände da. Das ist ja unfassbar. Ja, in der Neuauflage des Olympischen Halbfinals von Rio 2016 peilen die Handballer ausgerechnet gegen Frankreich ihren zweiten Sieg im dritten Turnierspiel an.
Die könnten vielleicht noch, die haben ja noch jemanden mitgenommen, so als Ersatz, der außerhalb des Olympischen Dorfes geparkt wird. Vielleicht können sie den mal an die Fußballer ausleihen.
Ja, das musst du dir mal vorstellen, oder? Da hast du irgendwie noch einen im Lager. Ja, komm, hol mal den Stapler, bring ihn mal rüber. Ja, das ist, herrlich.
Und die Säbelherren, die wollen auch was reißen, nämlich im letzten Wettkampf des viermaligen Europameisters Max Hartung, der hört ja nach Olympia auf, da wollen sie nochmal eine Medaille holen. Nach den Enttäuschungen im Einzel klappt es vielleicht in der Mannschaft.
Und von der Frau, von der ich mir erhofft hätte, dass sie die deutsche Fahne ins Stadion trägt, Isabel Werth, mit 7 Gold- und 4 Silbermedaillen, die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte, will zum zweiten Mal im Dressur-Einzel Gold holen und mit dem Teamerfolg gestern das Double dann komplett machen. Aber das wird Jessica von Bredow-Werndl sicherlich verhindern wollen, die ja gestern im Mannschaftswettbewerb auch die beste Punktzahl erreicht hat. Das wird also ein, ich wollte schon sagen, heißes Rennen, aber das wird ein schöner Wettbewerb mit hoffentlich Gold und Silber für Deutschland. Ich bin gespannt.
Vielleicht ja sogar mit Gold, Silber und Bronze. Das ist auch nicht völlig
unmöglich. Gab's auch schon, ne? Gab's auch schon.
Ja. Das ist nicht unmöglich.
Und man muss sagen, nach der Mannschaftsleistung von gestern muss man das auch so auf dem Zettel haben. Wir sind einfach in dieser Sportart das Maß aller Dinge. Das ist ja auch mal ganz schön bei vielen, bei vielen negativen Dingen, die häufig auch im Sport mit reinschwingen. Aber das freut einen.
Im Turn sind wir das nicht. Also die deutsche Mannschaft ist da eher Außenseiter. Auch im Einzel der Männer, Lukas Dauser und Philipp Herder, sind da gefordert. Mal gucken, ob es für eine gute Platzierung und ein bisschen Rehabilitierung nach dem schwachen Mannschaftsergebnis dann reicht. Viel Sport also bei Olympia heute wieder am Nachmittag ab 16.16 Uhr ungefähr. Kriegt ihr den Podcast dann mit der Tageszusammenfassung beim Flair der Ringe. Kollege Andreas Thies und ich sind dann für euch online, je nachdem, wie viel passiert und ob das alles dann auch in Time wirklich zu Ende ist. So ungefähr 16.16 Uhr peilen wir auf jeden Fall an. Und beim Sportradio Deutschland, da werdet ihr auch den ganzen Tag über gut informiert. Alle 15 Minuten frische News über DAB Plus und im Webstream auf sportradio-deutschland.de. Und ich bin mir sicher, morgen ergeben sich dann auch wieder diverse gute Themen für Stand jetzt.
Und weil du ja sowieso überhaupt nicht schläfst, bist du mit mir zusammen morgen ab 7.07 Uhr wieder mit Stand jetzt am Start. In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt auch gerne eine kurze Rezension und besternt ihn bei iTunes und hört insgesamt weiter fleißig Malte Asmus und viele, viele andere liebe, tolle Kollegen bei meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren rund um die Uhr, das liefern wir euch frei Haus. Morgen dann auch natürlich wieder Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Malte, wenn du sagst, Sport rund um die Uhr, ja, ja, also das für die Ohren rund um die Uhr, das ist ja wirklich, also das ist sowas von Programm bei dir, es ist unfassbar. Der niemals schläft.
Dazu.
Ja, der immer ja, lacht
doch,
und der niemals schläft.
Ach, auch. Manchmal schlafe ich schon.
Doch nur bei irgendeinem langweiligen Sportwettbewerb, aber da zu Hause weiß ich, dein Bett wurde abgeschafft, nutzt du doch eh nicht.
Das stimmt.
Aber ich profitiere davon. Ich freue mich. Ich bin morgen früh mit dir 7.07 Uhr wieder hier an dieser Stelle. Und wenn du zwischenzeitlich schläfst, sage ich gute Nacht, mein Herz.
Ja, dann weckst du mich einfach auf, wenn ich wieder dran bin.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.